Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ganz kurzer Satz nur zu dem Halleluja. Ich finde das so schön, weil das Lachen so ein bisschen nachahmt. Ha, ha, halle, halle. Und das soll tatsächlich das Osterlachen sein. Also der Komponist, der das komponiert hat, hat das richtig schön gemacht. Und da gibt es auch noch andere Lieder, die das auch so ähnlich, auch die klassischen zum Beispiel, dieses Halleluja, Halleluja. Das ist auch so dieses Halleluja mit Lachen verbunden. Also Osterlachen, Risus Pascalis, ist ja auch eine Tradition in der Kirche und man soll wirklich sich freuen. Und es gibt ja auch oft in den Psalmen eine Aufforderung zur Freude, weil manche sagen: Mir ist jetzt nicht zum Lachen zur Mute. Was macht man denn, wenn man dann den Psalm hört? Freut euch alle Zeit, sagt Paulus ja auch im Philipperbrief. Also man kann, auch wenn einem nicht zu lachen zumute ist, kann man trotzdem versuchen, das Gute zu sehen und sich zu freuen. Und eine große Freude war für mich in den letzten Tagen, also genau genommen seit Samstagmorgen, seit ich das Evangelium betrachtet habe, dieser eine Satz, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Gott vor den Augen seiner Jünger getan. Also es gibt schon viele Zeichen, aber Gott hat noch viel mehr Zeichen gemacht und man kann gar nicht alles aufschreiben. Und vor den Augen, erst heißt es noch: Ja, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht glauben und doch sehen. Aber trotzdem hat Gott die Zeichen vor den Augen zum Sehen gemacht. Also Zeichen sind sichtbar. Das ist in der Natur des Zeichens, dass man das sehen kann. Also Jesus sagt nicht nur: Ihr müsst mal blind glauben, sondern er sagt: Ich gebe euch ganz viele Zeichen. Aber vielleicht zwischen dem ersten und dem zweiten Zeichen, da kommt dann eine Phase, wo man glauben soll. Ne? Also dann kommt wieder ein Zeichen und dann soll man wieder glauben. Und dann kommt wieder ein Zeichen und dann soll man wieder glauben. Also die Zeichen sind in großer Fülle. Und wir denken zum Beispiel nicht nur an die Erscheinungen, jetzt bis Christi Himmelfahrt. Da ist ja natürlich ganz besonders mit seinem ganzen auferstandenen Leib erschienen. Aber nach Christi Himmelfahrt ging es ja weiter. Denken wir beispielsweise an Paulus, wie er sagt, zuletzt ist er auch mir erschienen, der Missgeburt. Also erschienen, nicht irgendwie, ich habe da was gespürt, sondern richtig, ja, sagt zumindest Paulus, das war stark, das war überwältigend. Und wir glauben daran, dass es ganz viele Zeichen gibt, bis auf den heutigen Tag, und dass wir auch viele Zeichen bekommen können und dass Gott auch möchte, dass wir unsere Augen öffnen. Wenn ich das mal so sagen darf, ich sage es mir ja auch, wir sollen nicht so viel Trübsal blasen, wir sollen nicht so viel uns immer wieder dieselben Sorgen machen. Damit ändert man ja doch nichts, hat Jesus ja in der Bergpredigt gesagt, sondern wir sollen mal die Augen aufmachen, weil er uns ja auch Zeichen gibt. Und wenn wir beten, wenn wir sein Wort betrachten, sein Wort wirklich in unser Herz aufnehmen, dann spricht er auch zu uns. Wir sind alle prophetisch bei der Taufe. Heute Morgen hatte ich noch eine Taufe. Du hast Anteil am priesterlichen, am prophetischen und am königlichen Amt Jesu. Prophetisch heißt, man hört von Gott, man bekommt Eingebungen von Gott. Wenn man das in sich brach liegen lässt, ist natürlich ein anderes Problem. Dafür möchte ich es ja jetzt nochmal betonen. Es gibt das Prophetische in der ganzen Kirche seit 2000 Jahren. Gott hat immer gesprochen. Im Hebräerbrief heißt es ja sogar, auf vielfältige Weise und viele Male hat Gott schon gesprochen durch die Väter. Jetzt aber hat er gesprochen durch den Sohn. Ja, wenn er doch früher schon so oft gesprochen hat und jetzt kommt Jesus und dann kommt der Heilige Geist, dann müsste doch jetzt noch mehr sprechen als früher. Und wenn es früher schon viel war, wie viel mehr ist es dann heute erst zur Zeit des Neuen Testaments, dass Gott uns wirklich ansprechen will? Und ich habe jetzt heute Mittag noch gehört, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber das passt jetzt sehr gut. Es gibt ja welche, die sagen, ach, ich spüre nichts von Gott, ich bin in so einer Dunkelheit und so. Ne? Man müsste dann aber auch mal fragen, wie oft liest du denn bewusst die Bibel? Wie oft betrachtest du denn das Wort Gottes? Nimmst du das Wort Gottes denn mit in dein Leben rein? Die Bibel ist doch der Liebesbrief Gottes an mich. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe gar nichts mehr von meiner Geliebten gehört, schon ein halbes Jahr nicht. Ne? Und dann sagst du, hast du denn auch schon mal im Briefkasten geguckt? Und dann guckt er im Briefkasten und er ist vollgestapelt mit Liebesbriefen. Ja, meine Güte, muss man ja auch mal reingucken und die Briefe öffnen, wenn man was von seinem Geliebten hören will. Und so schreibt uns Gott durch Jesus doch die Liebesbriefe. Und dann können wir doch auch in der Bibel immer wieder diese Liebe entdecken. Aber darüber hinaus gibt es eben auch prophetische Eingebungen. Wobei, wenn wir gut in der Bibel lesen, das ist sowas wie das Alphabet. Ne, dann lernen wir die Sprache Gottes, je öfter wir in der Bibel lesen. Ne? Und dann kann Gott auch besser zu uns in unser Herz sprechen. Also das gehört irgendwie zusammen. Ne? Die Meditation, die Betrachtung der Bibel, das Kennenlernen Jesu. Und dann ist unser Herz sozusagen dann so ähnlich, wie wenn einer nur Instrument spielt. Man muss ja erstmal das Instrument lernen. Wenn man das dann lernt, dann kann man auch ganz viele Lieder spielen. Und so ist jetzt, die Bibel ist sozusagen wie das Instrumentarium. Das sind so die Grundlagen. Und dann kann Gott viel leichter in unser Herz sprechen, wenn wir wirklich intensiv oder je mehr wir uns mit der Bibel befassen, umso mehr wächst auch das Prophetische in uns. Und ich finde es so schön. Also noch das Schönste am Barmherzigkeitsfest. Ich meine, das hat ja ganz viele Aspekte. Ne? Aber das Schönste finde ich, dass Gott heute zu uns spricht und heute sich sogar einen Termin aussucht und sagt, ich finde gut, wenn ihr am Weißen Sonntag das Fest der Barmherzigkeit feiert. Also die Tatsache, dass es sowas gibt, das ist für mich allein schon was Schönes. So was Wunderbares, dass Jesus zu einer Schwester spricht, zu Schwester Faustina und ihr was sagt. Und das soll dann in der Kirche befolgt werden. Und dann gibt's natürlich immer Kritiker, die sagen, was bildest du dir ein? Meinst du, du wärst was Besseres? Ne? Aber dann gibt's auch die, die das glauben. Und am Ende hat es sich dann durchgesetzt. Natürlich sehr viel verdanken wir natürlich Papst Johannes Paul II., der es aus Polen ja mitgenommen hat und dann hier bei uns für die ganze Kirche eingeführt hat. Also das finde ich eigentlich schon das Schönste, dass es sowas überhaupt gibt. Genauso wie damals vor vielen hundert Jahren die Juliane von Lüttich, wie die diese Vision hatte von der von Leichnamsfest. Ne? Und da hätte man auch gedacht, was soll so eine kleine junge Schwester denn bewirken? Aber sie hatte halt diese Visionen von Jesus. Dann gab es auch wieder die Kritiker und die, die gesagt haben, was ein Quatsch, du bildest dir das alles nur ein. Und dann gab es aber auch Priester, die es gefördert haben. Und einer von den Priestern, der es gefördert hat, ist später nach Rom versetzt worden und ist später Papst geworden. Ist genauso wie Kardinal Wojtyla Papst geworden ist. Und der, als er dann Papst war, Papst Urban, dann hat er gesagt, das Fest ist jetzt für die ganze Kirche und hat den Thomas von Aquin gebeten, die Liturgie zu schreiben, die Gebete zu schreiben, die Messformulare zu schreiben und so weiter. Und so ist es jetzt bis heute. Also sowas gibt es. Gott führt seine Kirche durch Eingebungen, durch Einsprechungen. Und der Unterschied ist nur, wenn wir, steht ja auch in der Bibel, mögen doch alle Propheten sein. Und Paulus hat das auch gesagt. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen betet, aber noch mehr, dass ihr alle prophetisch seid. Ne? Also wir sollen ja prophetisch sein und manches ist eben für uns ganz persönlich. Vieles von den prophetischen Eingebungen ist, damit man weiß, wie man beten soll, weil Gott gibt einem was ins Herz und dann weiß man, da muss ich jetzt Fürbitte machen. Manches von prophetischen Eingebungen ist, damit man anderen was sagt, das muss man aber mit aller Vorsicht tun. Man könnte einem anderen sagen, aber nur in einem geschützten Raum, du, ich habe den Eindruck, Gott hat mir da was ans Herz gelegt, ich möchte dir das jetzt sagen, ich weiß aber nicht, kannst du es mal prüfen, ob es für dich passt. Ne? Nicht so, so spricht der Herr, ich habe eine Botschaft für dich, ne? Weil so sicher kann sich nie einer sein, wenn er eine prophetische Eingebung hat. Man muss immer ganz vorsichtig und behutsam damit umgehen und sagen, das muss auch immer geprüft werden, aber es gibt das. Also es gibt viele prophetische Eingebungen ganz privat für sich, damit man weiß, wie man beten soll oder vielleicht auch eine bestimmte einen Weg gehen soll, dann gibt es prophetische Eingebungen, dass man jemand anders was mitteilen soll, aber wie gesagt, mit aller Behutsamkeit. Und dann gibt es manche, wenige, können ja gar nicht so viele sein, die dann für einen großen Kreis gelten, wie bei Schwester Faustina. Da war es dann für die ganze Kirche, hat die wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht gewusst, aber Jesus hat es ihr ja gesagt, das soll in der ganzen Kirche gefeiert werden. Und sie sollte das Bild malen lassen. Und es sollte eben heute dieser Termin sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich das so nicht zum ersten Mal, aber irgendwann, als ich schon Pastor war und als wir auch schon am Weißen Sonntag Kinderkommunion hatten, ist ja normal, also als ich da schon so verantwortlich für war in der Zeit, da habe ich mich auch mal drüber geärgert. Da dachte ich, wissen die denn nicht, man hat doch so viel zu tun, ne? Jetzt muss man auch noch ein neues Fest feiern, wie sollen wir das alles machen? Und ja, das ist so der normale Widerstand, wenn was Neues kommt. Man ist doch schon überfordert, ne? Aber da hatte ich irgendwie auch nicht drüber nachgedacht, dass es doch von Jesus kommt. Also wenn Jesus meint, wir sollten das am Weißen Sonntag feiern, der weiß doch, was die Priester alles zu tun haben und was in den Gemeinden alles geschieht. Und wenn Jesus sagt, das ist super, das ist gut, das ist genau an dem Tag soll das gefeiert werden, ja, dann kann das doch nicht falsch sein. Also inzwischen habe ich natürlich auch eine sehr positive Einstellung dazu und möchte es einfach feiern. Inhaltlich geht es ja um die Verkündigung der Barmherzigkeit, sagt Jesus auch durch Schwester Faustina, die Priester sollen an dem Festtag ganz besonders die Barmherzigkeit Gottes verkünden. Bei der Barmherzigkeit ist mir etwas eingefallen von der kleinen Therese von Lisieux. Die hat ja auch so alle ihre Erfahrungen aufgeschrieben, wie Schwester Faustina auch. Und sie hat auch viel aus ihrer Kindheit, weil sie kann sich noch ganz früh erinnern. Manche können sich gar nicht so früh erinnern, aber bei Therese, die kann sich noch sehr, sehr früh erinnern. Und sie hatte wohl auch einen lieben Vater. Und wenn er von der Arbeit kam und sie hatte irgendwas ausgefressen, schreibt sie, dann hat sie das immer direkt gebeichtet. Sie ist immer, bevor noch die Mutter was erzählen konnte, bevor noch irgendwas war, er kam rein und sie lief auf ihn zu und sagt, Papa, Papa, ich muss dir sagen, ich habe das und das gemacht, bist du jetzt böse? Also, und dann kann man ja nicht mehr böse sein. Ne? Also ist ja klar, dass man dann nicht mehr, dann schmilzt man ja hin, wenn ein kleines Kind sowas dann erzählt. Ne? Und so ist vielleicht die Barmherzigkeit Gottes. Man soll einfach zur Barmherzigkeit Gottes hingehen, aber auch, wenn man es nicht macht, das lehrt ja auch die menschliche Erfahrung, dass, also es ist keine billige Gnade, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft, vor allen Dingen für die Leute in meinem Alter, wobei bei mir war es zum Glück nicht, aber viele in meinem Alter kenne ich, die sind mit einem sehr strengen Gottesbild groß geworden. Immer der Gott, der alles sieht, der Gott, der straft. Und die haben da auch drunter gelitten. Und das ist ja in unsere Generation hineingesprochen worden, diese prophetische Botschaft. Und für die ist es natürlich besonders wichtig, du kannst immer zu Gott kommen. Zum Beispiel hatte mal jemand gefragt, ist es echt wahr? Wir hatten hier freitagsabends Anbetung und jemand hatte über einen Bekannten gefragt, ich bin wohl betrunken, kann ich denn trotzdem kommen? Was würden Sie denn antworten? Soll ich denn sagen, nein, du darfst, du bist betrunken, du darfst, für dich ist die, ich meine, wenn er hier randalieren würde, wäre es ja was anderes, ne? Aber ja, das ist das doch. Gott ist für dich da, gerade jetzt ist er für dich da, ne? Und er ist dann wohl leider nicht gekommen, aber ich habe gesagt, er dürfte kommen. Also, Barmherzigkeit heißt, auch wenn wir ein strenges Gottesbild als Kind gelernt haben und was man alles nicht darf und so, Gott ist für jeden da und man muss keine Angst haben vor Gott. Ne? Gleichzeitig sagt sie dann auch, wenn man jetzt nicht zur Barmherzigkeit Gottes geht, dann trifft einen irgendwann die Gerechtigkeit Gottes. Ne? Kann man jetzt schmollen, kann man jetzt sagen, oh, hab ja doch keine Chance, ich muss ja da hingehen. Ne? Aber die gute Nachricht ist, wir dürfen hingehen und wir brauchen keine Angst zu haben und er würde uns nie zurückschicken und egal was wir haben. Und mir ist dabei auch nochmal aufgefallen, wir denken ja jetzt immer an so mega schreckliche Sünder, ne? Aber in Wirklichkeit, ich will jetzt nicht, man darf jetzt ja nicht indiskret sein, aber in den Gemeinden, da gibt es doch auch so viel, wo Menschen sich gegenseitig verletzen, wo Leute wirklich schon viele Jahre gestandene Christen, gestandene Katholiken sind, ne? Das heißt, innere Heilung, ne? Die ist doch gar nicht bei allen so, sonst wären wir ja alle heilig. Ne? Also wir haben doch auch noch wahrscheinlich sogar richtig dicke Brocken, die sind nur so verkapselt in der Seele, ne? Die sind ganz fest tief innen drin. Und aber dadurch fallen wir immer wieder in dieselben Sünden rein. Und dann gehst du beichten und dann passiert es dir wieder. Und man findet das schon normal, dass es so ist. Ne? Also nur mal um zu sagen, auch wir strammen, guten Katholiken, wir haben doch auch noch so richtig heftige Brocken. Muss man doch ehrlich sein. Sonst würden wir doch alle immer in Friede und Harmonie zusammenleben. Dann gibt es doch keinen Streit, dann gibt es doch keine Verletzung, dann gibt es doch keine Kränkung und so. Und dann wäre doch alles immer wunderschön. Dann wäre doch schon Himmel, wenn da nicht noch Sachen wären. Also mit anderen Worten, es geht nicht nur darum, dass die schrecklichen Sünder, die jetzt in den Gefängnissen sitzen, dass die jetzt auch mal endlich zur Barmherzigkeit Gottes kommen dürfen, sondern es geht auch darum, dass wir zur Barmherzigkeit Gottes kommen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes in Empfang nehmen und annehmen und sagen, er ist ja gut zu uns, er ist wirklich gut zu uns. Und jetzt kann man ja drüber nachdenken, warum wollte Jesus das ausgerechnet am Weißen Sonntag haben? Am Weißen Sonntag ist das Evangelium, wo Jesus den Aposteln das Beichtehören aufgibt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Übrigens, wenn er dann sagt, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben, was soll das bedeuten? Meint er damit, wir sollten mal einigen Leuten ihre Sünden nicht vergeben? Natürlich nicht. Wir sollen den Leuten die Sünden vergeben. Jeder, der kommt, soll die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Nur wenn wir es nicht machen, dann ist es auch nicht geschehen. Also er will eigentlich damit sagen, wie wichtig das ist, dass es ohne das Bußsakrament nicht geht, dass wir die Sünden vergeben sollen und dass davon so viel abhängt. Wenn ihr es nicht tut, dann passiert es nicht. Also so ist für uns Priester, wir sollen uns mal hinsetzen und beichten und das Bußsakrament anbieten, damit die Barmherzigkeit Gottes wirklich ankommen kann, damit sie in uns reinfließen kann. Wie gesagt, ein Verständnis für die Barmherzigkeit Gottes kriegt man, glaube ich, nur, wenn man wenigstens ein ganz kleines bisschen, ein Hauch von einer Ahnung davon hat, dass in mir auch noch Sachen drin rumschlummern. Ich stelle mir vor, jemand würde sagen, ich bin katholisch, ich brauche die Barmherzigkeit Gottes nicht. Bei mir ist es doch sowieso alles in Ordnung. Ja, dann ist das ist dann meilenweit entfernt von dem, wo Jesus uns gerne hinhaben möchte. Ne? Meilenweit entfernt von der Liebe und von dem Empfangen der Liebe. Ne? Also Barmherzigkeit Gottes ist eine offene Tür für uns alle. Amen.